das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Was ist für eine Partei wohl schlimmer? Verboten zu werden und somit nicht mehr existieren zu dürfen? Oder nicht verboten zu werden und zwar wegen mangelnder Relevanz? Letzteres bescheinigte das Bundesverfassungsgericht heute der rechtsextremen NPD. Zwar kamen die Richter in Karlsruhe zu dem eindeutigen Schluss, die Ziele der NPD seien klar verfassungsfeindlich, die Partei mittlerweile aber viel zu weit davon entfernt, diese auch umsetzen zu können. Daher kein Verbot. Eine völlig neue Argumentationslinie, die ein bisschen so klingt wie, das lohnt sich eh nicht. Von höchster Autorität eine solche Bedeutungslosigkeit bestätigt zu bekommen, ist letztlich wohl das vernichtendere Urteil. Christoph Kehlbach.
Es ist ein echter Wälzer. Mit knapp 300 Seiten mit das längste Urteil in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts. Die Kernaussage?
Nach einstimmiger Auffassung des Zweiten Senats verfolgt die NPD zwar verfassungsfeindliche Ziele, es fehlt aber derzeit an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg führt.
Nur ein einziges Urteil in der Geschichte des Verfassungsgerichts war ähnlich lang, ausgerechnet das, mit dem 1956 die KPD verboten wurde. In der damals noch jungen Bundesrepublik reichten den Richtern alleine die verfassungsfeindlichen Ziele und die kämpferische Haltung der Partei für ein Verbot. Heute sieht Karlsruhe auch bei der NPD verfassungsfeindliche Ziele, und zwar zuhauf.
Das politische Konzept der Antragsgegnerin ist mit der Garantie der Menschenwürde im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz nicht vereinbar. Die Antragsgegnerin missachtet die freiheitlich-demokratische Grundordnung, auch mit Blick auf das Demokratieprinzip. Das Konzept der Volksgemeinschaft, die antisemitische Grundhaltung und die Verächtlichmachung der bestehenden demokratischen Ordnung lassen deutliche Parallelen zum Nationalsozialismus erkennen.
Aber, so die Richter, diese Gesinnung alleine reiche nicht aus für ein Parteiverbot, denn die NPD habe gar nicht das Potenzial, ihre Ziele zu verwirklichen. Gerade mal einen Europaabgeordneten hat sie. Im Bundestag und in den Landesparlamenten ist die Partei derzeit überhaupt nicht vertreten. Selbst auf kommunaler Ebene hat die Partei nur 338 Abgeordnete, von geschätzt mehr als 200.000 deutschlandweit. Gewaltsame Krawalle, wie zum Beispiel die in Heidenau im Sommer 2015, könne man der NPD nicht direkt zurechnen, auch wenn wenige Stunden davor noch eine NPD-Demo im Ort stattgefunden habe. Die NPD-Mitglieder sind zufrieden mit dem Urteil, sie können weiter politisch aktiv sein.
Wir wollen dem Volk wieder zu seinem Recht verhelfen und unsere Ziele werden wir jetzt, nachdem die Partei nicht verboten ist, wieder viel stärker und deutlicher ins Volk tragen.
Ich betrachte das als ein wunderbares Geburtstagsgeschenk. Morgen ist der 18. Januar, der Tag der Reichsgründung und die NPD wird weiterleben. Das ist wichtig.
Den Antrag gestellt hatte der Bundesrat. Dessen Präsidentin kann dem Urteil auch Positives abgewinnen.
Auch wenn das Verbot jetzt nicht gekommen ist, so hat doch das Bundesverfassungsgericht in allen Punkten die Verfassungsfeindlichkeit der NPD bestätigt. Und insofern glaube ich, dass dieses Urteil ein sehr, sehr wichtiges Urteil ist, weil es uns auch wirklich Substanz bietet, um in Zukunft deutliche Hinweise darauf zu haben, ab welcher Stelle ist eine Partei verfassungsfeindlich und ab welcher Stelle eben nicht.
Die Vertreter der Bundesländer kündigten an, die NPD verstärkt auf politischer Ebene zu bekämpfen.
Nachdem der erste Anlauf für ein Verbot ja 2003 wegen der V-Männer in der Führungsriege der Partei gescheitert war, nun also die zweite Abfuhr. Ein Parteiverbot sei eben kein Gesinnungs- und Weltanschauungsverbot, so die Richter. Und so twittert die NPD heute Sieg. Aber der Höhenflug der NPD ist längst gestoppt und in den vergangenen Jahren sanken die Wahlergebnisse immer tiefer. Wie gerade eben gesehen, sie ist mittlerweile aus jedem Landtag wieder rausgeflogen, in dem sie mal war. Eine Bestandsaufnahme der ins Schlingern geratenen rechten Parteiszene von Jo Goll und Olaf Sundermeier.
Am Vormittag vor dem Schweriner Landtag. Die NPD feiert sich. Motto: Wir dürfen weitermachen. Doch das Interesse übersichtlich, wie immer. Denn wo sie reden, bleiben sie weitgehend unter sich. NPD-Parteifunktionäre. Mitgliederschwund. Eine Wahlniederlage nach der anderen. Beispiel: Bei der letzten Abgeordnetenhauswahl in Berlin im September gab es 0,6% der Stimmen und damit keinen Cent mehr aus der staatlichen Parteienfinanzierung. Und das wie bei anderen Landtagswahlen auch. Treffen mit Holger Apfel. Der ehemalige Bundesvorsitzende kehrte der NPD nach internen Querelen vor 3 Jahren den Rücken. Als sogenannte Auskunftsperson berichtete er im Karlsruher Verfahren. Sein Urteil über die NPD?
Die NPD ist marginalisiert, sie ist unbedeutend, sie spielt überhaupt keine Rolle mehr. Es gibt ganze Landstriche, wo es also keine NPD-Strukturen mehr gibt.
Mecklenburg-Vorpommern, einst NPD-Hochburg. Doch selbst hier tritt die NPD kaum noch unter eigenem Namen auf. Die Neonazis hier wie in Sachsen längst aus dem Landtag geflogen, marschieren jetzt unter dem Label MVGIDA, ein Ableger der islamfeindlichen Pegida-Bewegung. Hinzu kommt:
Die AfD hat der Partei den Rang endgültig abgelaufen. Warum sollte heute jemand ernsthaft also seinen Namen mit den 3 Buchstaben NPD verbrennen?
Die AfD, sie setze der NPD seit Jahren mächtig zu. Insider Apfel meint, die NPD habe die Zeichen der Zeit verpasst.
Der Zug, den ich seinerzeit starten wollte, auf den Weg einer modernen, zukunftsgewandten Rechtspartei, ist abgefahren. Diese Klientel wird abgedeckt von der AfD. Sie hat nur dann eine Chance, wenn sie sich wieder radikalisiert. Es gibt ja auch schon erste Anzeichen dazu.
Einige NPD-Funktionäre sind bereits abgewandert zu noch radikaleren Kleinstparteien wie der Dritte Weg oder die Rechte. Die NPD damit auf lange Zeit bedeutungslos, meint der Rechtsextremismus-Experte Dirk Borstel. Er wurde im Karlsruher Verfahren als Gutachter gehört.
Die NPD hat keinerlei Idee, keine Strategie, um sich mit der AfD irgendwie zu messen, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Sie hat auch nicht mehr das Potenzial und auch nicht die Mitglieder, die eine ernsthafte Alternative zur AfD sein können. Das heißt, die NPD wird aller Wahrscheinlichkeit nach in die Bedeutungslosigkeit weiterrutschen, wo sie jetzt ja auch schon ist.
Die NPD bleibt also wahrscheinlich, was sie längst ist, finanziell und personell am Ende.
Fragen dazu an den ehemaligen Bundesverfassungsrichter und Professor an der Universität Bonn, Udo Di Fabio. Guten Abend nach Bonn.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Herr Di Fabio, die NPD ist klar Feind unserer Verfassung, sagt das Gericht, und trotzdem überlebt sie dieses Verfahren. Können Sie verstehen, dass das für viele irritierend ist?
Ja, das kann ich ein Stück weit verstehen, denn das Bundesverfassungsgericht hat in einem Punkt seine Rechtsprechung geändert. Es ist jetzt nicht mehr nur erforderlich, dass eine Partei verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, sondern auch, dass sie das Potenzial hat, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung wirklich zu gefährden.
Aber weil das eben nicht stattfindet, sagt das Gericht, die Bedeutungslosigkeit rettet sozusagen die NPD. Heißt das dann im Umkehrschluss, die NPD sollte sich aber nicht zu früh freuen, denn sollte sie eines Tages dann mal wieder stärker werden und vielleicht auch wieder in Landtage kommen, dann gäbe es in einem erneuten Verfahren keine Schonung mehr?
In der Tat, das Gericht hat das unter einem Vorbehalt gestellt, dass zurzeit sich nicht feststellen lässt, dass eine Beschädigung der Demokratie, der freiheitlichen Grundlagen möglich ist. Das kann sich ändern, der politische Prozess entwickelt sich. Ich glaube, dass die Partei allerdings eine deutliche Warnung mitbekommen hat, denn ihr ist attestiert worden, dass sie mit ihrem ethnischen Volksbegriff insbesondere die Würde des Menschen verstößt und dass sie die Demokratie im Grunde genommen schon gefährdet, wenn sie könnte.
Verbot also nicht, aber die Richter haben den Gesetzgebern geradezu mit der Nase auf eine Alternative gestoßen, dreht der NPD doch einfach den Geldhahn zu. Wäre das ein gangbarer Weg und wie sähe der dann aus?
Also ich habe diesen Weg so nicht gesehen. Ich denke, eine Partei, die nicht verboten ist, profitiert natürlich von der Chancengleichheit der Parteien. Unter welchen Voraussetzungen man die Parteispendenmechanik verändern könnte, darüber müsste sehr sorgfältig nachgedacht werden. In der Entscheidung finde ich keinen klaren Weg dazu.
Aber warum sollten wir mit Steuergeldern eine Partei finanzieren, die klar Feind unserer Verfassung ist?
Das ist das Problem. Aber die Verfassung hat oft materielle Aussagen und auch formelle Aussagen. Und eine Partei, die nicht verboten wird, aus welchen Gründen auch immer, sie darf sich weiter an Wahlen beteiligen, sie darf sich weiter an der Meinungsbildung beteiligen. Und insofern, glaube ich, nutzt diese Formalität der NPD. Allerdings muss man sehen, sie ist in keinem Landtag vertreten. Das Gericht hat ihr bestätigt, dass sie keinen Einfluss auf Pegida-Demonstrationen nehmen konnte. Sie hat nicht das Potenzial, soweit man das heute beurteilen kann, einflussreich zu werden. Deshalb ist das zwar natürlich etwas, was einen Demokraten bekümmert, dass da Steuergelder bezahlt werden, aber es wird, glaube ich, der Partei nicht allzu viel nutzen.
So ein bisschen klingt das Urteil auch nach, liebe Gesellschaft, macht ihr es nicht so einfach, nicht richterliche Verbote, sondern die Gesellschaft selbst soll die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, mit Populismus und dessen Folgen regeln. Wie müsste das Ihrer Meinung nach jetzt aussehen?
Ja, ich glaube nicht anders, als wir das bislang praktiziert haben. Denn man kann ja das Urteil auch so verstehen. Die NPD war in einigen Landtagen. Sie hat sogar ganz erstaunliche Ergebnisse in einzelnen, vor allen Dingen neuen Bundesländern erzielt. Aber das ist vorbei. Nun kann man sagen, ja, sie hat vielleicht Konkurrenz bekommen, aber in dieser extremen Form ist die NPD geschrumpft in Richtung Bedeutungslosigkeit. Und das kann man ja auch als Erfolg einer demokratischen Gesellschaft verstehen.
Sagt der ehemalige Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Ein Gespräch, das wir am Abend geführt haben. Die NPD ist nicht verboten worden. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes kommentiert jetzt Reinhard Becker vom Südwestrundfunk.
Die Reaktion der NPD kam heute prompt und bei Twitter. Um 9:05 stand da das Wort Sieg mit 6 Ausrufezeichen. Das war zu erwarten. Es zeigt aber auch, was das Urteil aus Karlsruhe bedeutet. Eine vertane Chance, ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen gegen die menschenverachtende Programmatik dieser Partei. Ein Zeichen für die Stärkung unserer Demokratie. Dem aggressiven Rechtspopulismus von heute hätte das Bundesverfassungsgericht ein solches Zeichen entgegensetzen können. Aber nein, die NPD ist ja zu schwach, zu bedeutungslos. Deshalb darf sie weiter bestehen, kann weiter ihr ideologisches Gift in unserer Gesellschaft verspritzen, weiter Menschen beeinflussen, darunter auch die, die inzwischen ihre politische Heimat bei einer rechtspopulistischen Alternative gefunden haben. Die Geschichte dieses zweiten erfolglosen NPD-Verbotsverfahrens liest sich wie die Chronik eines angekündigten Scheiterns. Weil Bundesregierung und Bundestag wohl nie recht an den Erfolg geglaubt haben, lassen sie die Länder die Kastanien aus dem Feuer holen. Zumindest haben sie so ein Komplettdesaster vermieden. Auch wenn das Urteil bedauerlich ist, haben die Karlsruher Richter doch immerhin die Verfassungsfeindlichkeit der NPD bestätigt. Deshalb sollte der Bundestag jetzt schnellstens den Hinweis der Richter befolgen, dass der Staat nicht verpflichtet ist, erkennbar verfassungsfeindlichen Parteien auch noch Geld für ihre Hassarbeit gegen unsere Demokratie zu zahlen. Also keine Parteienfinanzierung für diese üblen Neonazis. Wahrscheinlich wird das aber jetzt erstmal wieder gründlich und damit lange geprüft.
Reinhard Becker kommentierte. Eine passendere Kulisse hätte sich Theresa May kaum aussuchen können für ihre mit Spannung erwartete Rede. Das Adelspalais Lancaster House, erbaut 1825, erinnert an die guten alten Zeiten des britischen Empire, an das Weltreich unter Königin Victoria im 19. Jahrhundert. Jetzt, im 21. will das Inselreich wieder britische Größe beschwören und zeigen, dass es auch ganz gut alleine klarkommt, ohne die EU. Der Brexit ist ja schon lange beschlossene Sache. Darüber aber, wie der Austritt aus der Europäischen Union nun im Detail erfolgen soll, darüber hatte die Premierministerin ihr Volk und den Rest Europas bislang im Unklaren gelassen. Heute gab es zumindest einige Wegweiser. Daniel Sattra.
I'm very clear, Brexit does mean Brexit.
Brexit means Brexit.
Brexit means Brexit.
Brexit heißt Brexit. Seit Monaten blieb die Premierministerin ihrem Mantra treu. Viel Mantra, wenig Konkretes. Umso deutlicher ihre lang erwartete Rede heute. Nichts hält Großbritannien noch in der Europäischen Union. Keine Teilmitgliedschaft mit der EU, keine assoziierte Mitgliedschaft oder irgendwas, das uns halb drin oder halb draußen lässt. Wir wollen keine Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt. Stattdessen wollen wir den größtmöglichen Zugang. Gerne uneingeschränkten Handel, aber raus aus dem Binnenmarkt. Großbritanniens Regierung schlägt den harten Brexit-Weg ein. Nach Tagen der Spekulation ist das nun klar. Am Londoner King's College achten sie auf jedes Wort der May-Rede. Das Team um Annan Menon erforscht den Brexit und hat sogleich ein Problem für künftige Austrittsverhandlungen erkannt. Ein Teil ihrer Rede kann Wut entfachen in der EU, weil sie Drohungen ausspricht. Sie sagt, wenn ihr euch nicht auf unseren Deal einlasst, dann reduzieren wir drastisch unsere Körperschaftssteuer, um wettbewerbsfähiger zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Drohungen gut ankommen. Großbritannien als Steuerparadies, eine Kampfansage. Eins ist klar, lieber kein Deal als einen schlechten Deal für Großbritannien. Der Verhandlungspoker ist eröffnet. Ein bisschen drohen, um für die eigene Wirtschaft und den Finanzplatz London bei anstehenden Austrittsverhandlungen etwas herauszuholen. Auch Theresa Mays Standpunkt beim Thema Zuwanderung lässt viele der geschätzt 3 Millionen EU-Ausländer hierzulande aufhorchen. Brexit muss heißen, wir behalten Kontrolle über die Zahl der Menschen, die aus Europa herkommen. Das werden wir durchsetzen. Sie wolle aber weiter werben um die Schlausten und Besten, damit sie hier arbeiten und studieren. In Hotels oder Restaurants sehen sie das kritisch. Keiner der 20 Mitarbeiter in diesem Betrieb ist Brite. Ihre Kollegen kommen aus Italien, Polen, Litauen oder Rumänien und arbeiten in London seit heute einer ungewisseren Zukunft entgegen. Ich finde diese Entscheidung traurig. Es ist schwierig, Engländer für diesen Job zu finden. Ohne Ausländer aus der EU, die hier arbeiten, können wir unseren Betrieb unmöglich weiterführen. Brexit heißt Brexit, auch wenn das Parlament noch abstimmen soll. May hat heute ein starkes Großbritannien ohne EU skizziert. Aber das neue Bild ihres Landes nach dem Brexit kann sie nur gemeinsam mit der EU gestalten.
Und während in London die britische Premierministerin ihren Bürgern erklärte, wie sie sich den Abschied aus der Europäischen Union vorstellt, gingen einige von ihnen in Straßburg ihren EU-Pflichten noch nach und wählten mit dem restlichen Europaparlament einen neuen Präsidenten. Denjenigen also, der künftig diese Aussicht im Plenarsaal haben wird. Erstmals seit langem gab es bei der Abstimmung wieder eine richtige Auswahl. Im Laufe eines sehr langen Tages wurde deutlich, dass der Nachfolger von Martin Schulz aber auf jeden Fall ein Italiener sein würde. Michael Grütz.
Siegessicher applaudieren die Anhänger Tajanis schon vor der offiziellen Bekanntgabe des Ergebnisses. Dann lässt der scheidende Parlamentspräsident Martin Schulz ihn noch eine Sekunde zweifeln.
Auf Herrn Abgeordneten Tajani entfielen 3. Auf Herrn Abgeordneten Tajani entfielen 351 Stimmen. Ich stelle fest, dass Herr Abgeordneter Antonio Tajani damit zum Präsidenten des Europäischen Parlaments gewählt worden ist.
Tajani ist Vertrauter und ehemaliger Pressesprecher des früheren italienischen Ministerpräsidenten Berlusconi und war 6 Jahre in der EU-Kommission, unter anderem als Industriekommissar. Wie ich schon gesagt habe, ich werde ein Präsident für alle sein, werde alle Abgeordneten respektieren und alle Gruppen respektieren. Am Morgen des Wahlmarathons eine Überraschung. Der Kandidat der Liberalen, Verhofstadt, zieht zurück und unterstützt die Christdemokraten.
Die liberale Fraktion und die Europäische Volkspartei wollen jetzt gemeinsam marschieren. Und das bedeutet ganz konkret, dass wir eine Reform der Europäischen Union anpacken müssen. Jeder sieht den Reformbedarf.
In einem Papier beschreiben beide die Ziele. Klar für Europa. Dazu schlagen sie einen Konvent zur Reform der Europäischen Union vor. Und eine Art Wirtschaftsregierung sowie mehr Engagement für Sicherheit. Die große Koalition mit den Sozialdemokraten vorbei.
Wenn es eine stabile Mehrheit werden sollte, die sich dann sozusagen im täglichen Leben auch bestätigt, rückt dieses Parlament nach rechts. Das heißt, das ist dann ein ganz schlechter Tag heute für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Umweltschützer und für alle diejenigen, die den Finanzsektor an den Haken nehmen wollen, weil die haben dann hier keine Mehrheit mehr.
Er saß dem Parlament heute zum letzten Mal vor, tat das aber nicht, ohne sich noch einmal zur großen Politik zu äußern. Die Ankündigung der Briten, sich auf hartem Wege von der EU zu trennen, konterte er so.
Was wir erleben, auch mit der Rede von Frau May heute, ist doch Folgendes. Großbritannien tritt aus der EU aus, will aber im Kernbereich der EU gleichzeitig drinbleiben. Das wird nicht funktionieren. Und warum wollen sie drinbleiben? Weil sie genau wissen, der Binnenmarkt ist die große Stärke auch der britischen Volkswirtschaft.
Mit dem neuen Präsidenten dürfte es weniger direkt, weniger laut zugehen. Tajani will ein ruhiger Präsident sein. Er habe kein Programm, meinte er. Das Programm müsse das Parlament haben.
Markus Preis in Straßburg. Martin Schulz war ein starker Präsident, wortgewaltig, hat dem Parlament eine Stimme gegeben. Welche Rolle wird sein Nachfolger Tajani spielen?
Er wird eine deutlich ruhigere Rolle spielen. Das hat er auch in seinem Wahlkampf schon angekündigt. Er hat gesagt, er möchte, dass das Parlament stark ist und nicht der Parlamentspräsident. Also Auftritte wie die von Martin Schulz, der ja auch zu EU-Gipfeln einfach erschienen ist und gesagt hat, Leute, hört her, ich vertrete 500 Millionen Europäer und ihr müsst mir mal zuhören. Das kann man von Antonio Tajani nicht erwarten. Hinzu kommt, Tajani ist vor allen Dingen jemand, der Italienisch spricht, der sich nicht besonders wohlfühlt, beispielsweise im Englischen. Und Martin Schulz war ja jemand, der beispielsweise auch selber manchmal das Heft in die Hand genommen hat, beispielsweise rund um die CETA-Verhandlungen einfach die kanadische Handelsministerin nochmal angerufen hat. Das ist für Antonio Tajani auch sprachlich sehr schwierig, denn dazu bräuchte er meistens erstmal einen Dolmetscher. Aber das ist die eine Frage. Die andere ist die inhaltliche. Die EVP, also die Christdemokraten, haben ihn heute gelobt als einen großen Europäer, der lange in der EU gearbeitet hat, als Industriekommissar, als Abgeordneter. Also ein guter Mann von der sozusagen Opposition, beispielsweise aus der deutschen Linken hieß es, das ist eigentlich der Mann, der uns zurück in die Vergangenheit führt, der sehr nah an der Industrie ist und das Europa verkörpert, was wir eigentlich hier überkommen wollen.
Und was bedeutet dann das Ganze in einer Zeit, in der es doch mehr denn je gilt, Europa zusammenzuhalten?
Ja, heute ist erstmal Antonio Tajani gewählt, aber die Frage ist sozusagen, die ihn gewählt haben, können die denn künftig auch zusammen Gesetze und Verordnungen hier durchbringen? Und das können sie höchstwahrscheinlich nicht. Das hat sich heute schon gezeigt. Heute Morgen stellen Christdemokraten und Liberale ein Projekt vor, was Europa nach vorne bringen soll, wo man grundsätzliche Reformen angeht. Und am Nachmittag gibt es dann eine Koalition oder beziehungsweise eine gemeinsame Abstimmung mit denen, die Europa sehr skeptisch sehen, beispielsweise mit den britischen Tories oder mit der Peace-Partei in Polen, also mit Parteien, die A, entweder aus Europa raus wollen, wie die Briten, oder gegen die ein Rechtsstaatsverfahren in Polen läuft. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Konstellation. Und es wird spannend, ob das hier stabil wird.
Markus Preis, vielen Dank für diese Einschätzungen aus Straßburg. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein scheidender Präsident in den USA kurz vor dem Ende seiner Amtszeit Begnadigungen oder Strafnachlässe ausspricht. Doch Barack Obama sorgt nun mit einer dieser Entscheidungen für einen richtigen Coup. Mehr dazu in den Nachrichten mit Judith Rakers.
Wie vor wenigen Minuten gemeldet wurde, hat der scheidende US-Präsident die 35-jährige Haftstrafe für die Whistleblowerin Chelsea Manning verkürzt. Die ehemalige WikiLeaks-Informantin solle das Gefängnis am 17. Mai 2017 verlassen dürfen, teilte das Weiße Haus mit. Manning sitzt seit 2013 in Haft, nachdem sie wegen Spionage und Verrats verurteilt worden war. Der chinesische Staatschef Xi hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos für den freien Welthandel geworben. In seiner Eröffnungsrede warnte er, niemand werde aus einem Handelskrieg als Gewinner hervorgehen. Wir müssen Nein sagen zum Protektionismus, sagte Xi. Der künftige US-Präsident Trump hatte China mit höheren Importzöllen gedroht. Einer seiner Berater sagte in Davos, Peking müsse auf die USA zugehen und einen ausgeglichenen Handel zulassen. Neben den Wirtschaftsplänen von Trump bereiten den Experten in Davos auch die möglichen Folgen eines harten Brexit Sorgen. Auch an der Börse stand das Thema im Mittelpunkt. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Großbritannien will seinen Handel globaler ausrichten, doch auch nach dem Brexit mit der EU weiterhin freien Handel ohne jegliche Zölle betreiben. Das hörten Anleger gern, denn die Abhängigkeiten sind groß. Bislang importiert Großbritannien Waren im Wert von rund 300 Milliarden Euro aus der EU, das meiste davon aus Deutschland. Umgekehrt exportiert Großbritannien Waren in Höhe von rund 180 Milliarden in die EU. Den Briten bleibt ein Defizit, deshalb pocht die britische Regierung nach dem Brexit auf ein neues Freihandel- und Zollabkommen. Bereits 2 Jahre nach dem formellen Austritt müsste die EU Großbritannien wieder wie einen Drittstaat behandeln. Dann müssten die Briten wieder Zölle zahlen, umgekehrt dann wohl auch die Europäer. Es wäre schlecht für die Exportindustrie auf beiden Seiten. Dies zwinge die Beteiligten zu einer Lösung, beruhigten sich die Anleger zwar. Gegenseitige Investitionen aber dürften nun unterbleiben. Die meisten Börsen in Europa verzeichneten heute Kursverluste, besonders die Börse in London. Immerhin ist die Marschrichtung nun klarer. Es wird ein harter Brexit. Die Unsicherheit, was das genau bedeutet, aber bleibt.
Die Börsendaten. Der deutsche Aktienindex DAX schloss leicht im Minus bei 11.540 Punkten. Auch der Dow Jones an der Wall Street in New York gab nach auf 19.827 Zähler. Zum ersten Mal hat ein deutsches Gericht im Zusammenhang mit dem Abgasskandal bei Volkswagen der Klage eines Kunden gegen den VW-Konzern stattgegeben. Den Kaufpreis seines Skoda Yeti erhält der Kunde zurück. Der Konzern muss den Wagen zurücknehmen, so das Urteil des Landesgerichts Hildesheim, das dem Rechercheverbund von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt. VW behält sich vor, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Ein nigerianisches Kampfflugzeug hat nach Armeeangaben versehentlich ein Flüchtlingslager bombardiert. Dabei wurden mindestens 50 Menschen getötet, wie die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen mitteilte. Ein Militärsprecher berichtete von vielen Toten im Lager Ran im Nordosten des Landes. Der Angriff habe eigentlich der Terrororganisation Boko Haram gegolten. Die deutschen Handballer stehen bei der Weltmeisterschaft in Frankreich vorzeitig im Achtelfinale. Das Team von Trainer Sigurdsson besiegte Saudi-Arabien in Rouen mit 38-24. In den beiden noch ausstehenden Vorrundenspielen gegen Weißrussland und Kroatien geht es nur noch um den Gruppensieg. Eugene Cernan, einer der US-Astronauten vom legendären Apollo-Programm, ist gestern im Alter von 82 Jahren gestorben. Im Dezember 1972 war Cernan zum dritten Mal ins All gestartet, als Kommandant von Apollo 17. Er verbrachte insgesamt 73 Stunden auf dem Mond und war bislang der letzte Mensch auf dem Erdtrabanten.
Wer mit der Gewissheit rumläuft, der Größte zu sein, lässt sich auch nicht von Touristen und Kameras stören. Vielleicht war dieser Alligator aber einfach nur zu satt, um sich darum zu scheren. Jedenfalls gab sich der 3,5 Meter große Brummer in einem Nationalpark in Florida ziemlich tiefenentspannt. Ist ja auch schön warm derzeit in seiner Heimat, was man von unserer gar nicht behaupten kann, oder Sven Plöger?
Das ist korrekt. Das erleben die Menschen im Moment in Deutschland. Die Kälte hat uns fest im Griff. Es ist auch Januar, da darf das mal so sein. Und wir gucken gleich mal auf den Strömungsfilm, denn da strömt es wunderbar. Man sieht hier im Süden Deutschlands die nordöstlichen Winde, die es kalt erscheinen lassen. Jetzt gucken Sie mal schnell hier ganz nach Norden. Da kommt vom Atlantik ein ordentliches Sturmtief hier bis Skandinavien rein. Und das bringt eben milde atlantische Luft mit sich. Und insofern sind die Gegensätze Nord-Süd auch riesig. Hier, diese Luftmasse strömt bis zum Nordkap. +3 Grad die aktuelle Temperatur. Ich gehe mal hier hin, dann sehen Sie noch im nördlichen Schottland im Moment +10 Grad. Bei uns München Flughafen aktuell -10 Grad, ein paar höhere Mulden noch kälter. Und selbst in Cannes oder hier in Madrid haben wir im Moment aktuell 0 Grad und das geht noch in den Minusbereich in der kommenden Nacht. Und heute Nachmittag hatten wir zum Beispiel in Palma de Mallorca, der Hauptstadt der Insel, 2 Grad. Das ist auch nicht sonderlich warm. Jetzt gucken wir in die Nacht hinein bei uns. Ganz im Norden ist das spannendste Wetter und zwar durchaus im negativen Sinne. Hier kommt nämlich in der Höhe etwas mildere Luft. Das heißt, anfangs gibt es ein paar Schneeflocken, dann kann auch ein bisschen Sprühregen, leichter Regen dabei sein. Und das führt dann dazu, weil die Temperaturen am Boden hier durchaus mal bei -1, -2 Grad liegen, dass es zu gefrierendem Regen kommen kann. Im übrigen Land ist es meistens klar, gibt nur ein paar wenige Schneeflocken. Und die Temperaturen sacken weit ab, -5 bis -10 Grad für die meisten, höhere Mulden auch mal unter -15, also wieder frisch. Der morgige Vormittag im Norden, dieser gefrierende Regen wandert ein bisschen Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Nach Süden, da passiert am Alpenrand noch ein bisschen was, nachmittags ist das dann auch vorbei. Da gibt es viel Sonnenschein und hier im Norden, da liegen eben diese dichten Wolken. Große Unterschiede, Temperaturen, die erreichen in der Westhälfte +1 Grad, sogar im Rheinland, an der Saale -7. Der Wind aus Nordost im Süden, Stärke 5, frisch und spürbar. Kurz die Aussichten. Im Süden, da wird es richtig freundlich, im Norden unangenehm. Aber im Süden werden sich wohl viele Wintersportler darüber freuen, über den Sonnenschein. Ingo.
Vielen Dank, Sven Plöger. Tiefenentspannt, wie immer. Das war's von uns. Jetzt sehen Sie die schwarze Komödie Storno, todsicher versichert. Und um 0.25 Uhr meldet sich Thorsten Schröder mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.